Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Mehr als jeder zweite Erwachsene bei uns in Deutschland bringt zu viele Kilos auf die Waage. Ungefähr ein Viertel dieser Gruppe leidet zudem unter sehr starkem Übergewicht, unter Adipositas. Seit den 70er Jahren hat sich Adipositas weltweit und in Deutschland fast verdreifacht. Adipositas wirkt sich erheblich auf Betroffene und ihr Umfeld aus, kann zu körperlichen Einschränkungen führen, die psychische Gesundheit beeinträchtigen und wird mit mehr als 200 Folgeerkrankungen in Verbindung gebracht. Viele Betroffene scheitern mit ihren Versuchen, Gewicht zu verlieren und deswegen Faktoren, auf die sie selbst überhaupt gar keinen Einfluss haben. Wie diesen Menschen geholfen werden kann, über Wege aus dieser vermeintlichen Sackgasse heraus, sprechen wir in dieser Ausgabe ausführlich. Und damit zunächst einmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Vor ein paar Wochen, da war in Folge 3 unserer Podcast-Reihe Herzblut und Heilkunst Annika Thulen zu Gast. Eine junge Frau aus Friseute, die in dieser Podcast-Ausgabe sehr eindrucksvoll ihren Weg aus der Adipositas hinaus in ein neues Leben schildert. Sie war Patientin hier im St. Marien-Hospital in Friseute, genauer gesagt im hier ansässigen Adipositas-Zentrum Nordwest.
Das Adipositas-Zentrum Nordwest, da geht es tatsächlich nicht nur um Chirurgie und Operationen, sondern das ist ganz, ganz viel mehr. Das besteht aus einem sehr, sehr großen, sehr guten Team mit vielen Menschen, die sich auf die Behandlung von schwer übergewichtigen Patienten spezialisiert hat, mit ganz vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen, die wir alle unter einem Dach gebündelt haben.
So erklärt Susanne Runden das Adipositas-Zentrum Nordwest im St. Marien-Hospital. Susanne Runden ist hier die Fachkoordinatorin für Adipositas und metabolische Therapie, kennt die Abläufe, Ängste und Hoffnungen der Patienten sehr gut, von denen sie im Laufe der heutigen Ausgabe noch viel erzählen wird. Dr. Ralf Weise ist mit dabei, er ist nicht nur ärztlicher Direktor hier im Haus, sondern operierte gleichzeitig als Chirurg und Chefarzt auch sehr viele Adipositas-Patienten.
Das Thema Adipositas ist in Amerika, also gerade in den USA, natürlich schon länger ein Thema. Wir hängen ja immer in Europa so ein bisschen hinterher. Die ersten gezielten Adipositas-Eingriffe sind in den 60er Jahren durchgeführt worden.
Und wann wurde bei uns das so gehandhabt, dass es die ersten Eingriffe gab?
Das ist so in den 80ern gewesen. Allerdings damals mit anderen OP-Techniken natürlich auch, in offenen Verfahren. Damals mit Magenbändern, das ist ja so ein Synonym eigentlich für das, was wir machen. Für viele gehen sie mal nach Friseute, lassen sich ein Band einsetzen. Also richtig so ein Band um den Magen rum, damit man weniger essen kann. Hm. Macht man in Europa heutzutage nicht mehr. Aber hat man eben damals sehr viel gemacht.
Und gibt es Menschen, die sagen, ach naja, so eine Adipositas-OP, Magenverkleinerung, das ist doch so eine Schönheits-OP. Wenn Sie sowas hören, was löst das in Ihnen aus?
Es stimmt nicht. Doch, es löst schon aus, dass man merkt, dass die Thematik der Adipositas eigentlich in der Bevölkerung oder bei dem, der das sagt, noch nicht so richtig angekommen ist. Denn es ist eben viel mehr als jetzt nur das, was man äußerlich sieht. Und das ist ja auch das, was uns eigentlich gar nicht interessiert. Also uns interessieren medizinische Aspekte, uns interessiert das, was das Gewicht mit dem Körper macht. Und das wollen wir verhindern oder in den Griff kriegen.
Es ist eine Krankheit.
Ja. Eine chronische Erkrankung. Seit über 20 Jahren von der Weltgesundheitsorganisation als solche eingestuft. In Deutschland auch schon seit, ich glaube, 5 Jahren. Da wissen Sie, wie wir hinterherhingen.
Wenn Sie Ihre Patienten betrachten, es wird immer wieder klischeehaft nachgesagt, das sind Menschen mit einer schwachen Persönlichkeit. Die haben sich einfach nicht im Griff. Wenn das ein bisschen besser wäre bei denen, wenn die ein bisschen strukturierter leben würden, dann wäre das gänzlich anders. Wäre das so?
Nein. Also es ist ein gesellschaftliches Problem. Da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Und jeder Patient hat natürlich auch seine eigene Geschichte dazu. Und da gibt's viele Ursachen auch in der Kindheit und Jugend, die auch zum Teil dazu geführt haben, dass so ein Problem und so eine Erkrankung sich entwickeln kann. Zum Teil allerdings unter 2% können auch genetische Faktoren eine Rolle spielen.
Inwiefern ist denn diese Information wichtig für Sie?
Ja, wir behandeln die Patienten ja interdisziplinär, also nicht nur chirurgisch. Ich bin ja Chirurg. Wir versuchen natürlich von allen Seiten die Erkrankung zu beleuchten und zu gucken, was die Ursache ist. und nicht nur jetzt am Ende der Fahnenstange chirurgisch tätig zu werden, sondern eben auch zu gucken, wenn eine Ursache da ist, die man vielleicht auch psychiatrisch angehen kann oder beheben muss oder behandeln muss und solche Dinge, dann wird das auch von uns mit evaluiert. Das heißt, jeder Patient muss zu einem psychiatrischen, psychologischen Gutachten. Und es ist nicht selten so, dass auch die behandelnde Psychiaterin zum Beispiel sagt, das ist ein Fall, den man erstmal psychiatrisch angehen sollte. Typische Verläufe können zum Beispiel sein Missbrauch in der Jugend oder ähnliche Dinge, die nicht verarbeitet sind. Und solche Dinge müssen natürlich vorher oder zum Teil auch im Rahmen der Behandlung angegangen werden.
Viele Patienten haben psychische Erkrankungen, gerade auch im Bereich Adipositas. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Und man muss schauen, wenn Patienten wirklich eine so schwerwiegende psychiatrische Erkrankung haben, dass es ihnen womöglich nach der Operation schlechter geht als vorher, weil die psychiatrische Erkrankung, die verändert sich ja durch die Magen-Bypass-Operation nicht. Wenn das Gewicht runtergeht, dann ist der Patient definitiv gesünder, aber die Psyche bleibt gleich. Und das muss man bedenken. Und wenn dann der Patient womöglich die Nahrungsaufnahme als Ventil für seine psychische Erkrankung hat oder solche Dinge, dann kann das schon mal sein, dass Patienten vorher vielleicht nochmal eine Psychotherapie benötigen oder eine stationäre psychiatrische Behandlung. Das ist natürlich etwas, was man vor der Operation mit diesem Patienten klären muss. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass eben ein solches psychiatrisches Gutachten eingeholt wird.
Hunderte Anrufer melden sich im Laufe eines Jahres im Adipositas-Zentrum Nordwest, um sich zunächst einmal zu informieren. Vielfach treffen sie dabei auf Susanne Runden.
Wenn die Patienten sich melden, rufen die uns an und wir erklären dann so ein wenig den Ablauf. Sie starten quasi in einer ersten Informationsveranstaltung, in der man ausführlich informiert wird über die Behandlungsmöglichkeiten im Bereich Übergewicht, die Operationen, die bei uns im Haus durchgeführt werden und eben über diese Dinge, die quasi vor der Operation erfolgen müssen. Da kann man aber nicht sagen, das muss man vorher machen, sondern wir beginnen eigentlich mit diesem ersten Telefonat schon die Therapie. Denn es ist nicht mit der Operation beendet. Die Therapie fängt viel, viel eher schon an und sie endet auch nicht mit der Operation.
Wann rufen Menschen Sie an, wenn sie verzweifelt sind, wenn der Hausarzt sie überweist?
Ja,
in welcher Situation?
Sowohl als auch. Mich rufen Patienten an, denen merke ich das an, dass sie sehr nervös sind und die sie dann auch im Verlaufe des Gespräches sagen, ich ringe schon seit einem Jahr mit mir, diesen Anruf durchzuführen. Es rufen aber auch Patienten an, die sagen, ich komme gerade vom Hausarzt, der hat mir eine Überweisung gegeben, ich sollte mich mal bei euch melden. Wir haben für unsere Patienten sehr viele Dinge, die sie sich im Vorfeld auch schon ohne unsere Hilfe erlesen können. Wir haben eine sehr informative Homepage. Wir haben mittlerweile auch als erstes Adipositas-Zentrum in Deutschland mit einem Startup eine App entwickelt, wo die Patienten auch interaktiv mit uns zusammen kommunizieren können, in der alle Informationen bereitgestellt werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, bevor man dieses Telefonat führt, sich zu informieren. Aber das ist eben ganz unterschiedlich.
Und nicht alle unserer Hörer haben sich jetzt vorab informiert. Deswegen fange ich mal ganz naiv an. Wenn ich anriefe und sagte, Frau Runden, ist schön, dass ich Sie am Telefon habe. Ich soll mich mal bei Ihnen melden. Wann kann ich einen OP-Termin haben? Nächste Woche? In zwei Wochen? In drei Wochen?
Das stellen sich manchmal tatsächlich Patienten vor, dass das so einfach ist. Es rufen sehr, sehr viele Patienten an. Deswegen muss es relativ strukturiert ablaufen, so ein Telefonat. Wir haben natürlich nicht für jeden Patienten eine Stunde Zeit zu telefonieren. Deshalb ist eben auch vor jetzt über 8 Jahren diese Idee entstanden, die Patienten zu bündeln in einer ersten Informationsveranstaltung. Weil zu dem Zeitpunkt ist es völlig egal, welche Operation und ob sie eine Operation bekommen. Die Information ist für alle Patienten gleich. Deswegen würde ich diesen Patienten erklären, wie der Ablauf ist, dass wir eben mit einer solchen Informationsveranstaltung starten, in der sie sowohl eine Mitarbeiterin des Teams sehen, aber auch einen unserer Ärzte. Es nimmt sich immer ein Arzt Zeit, die Operation genau zu erklären, aber auch eben die Dinge, die im Vorfeld noch erforderlich sind. Mhm. Wir sprechen da von konservativer Therapie, die einer Operation immer vorausgeht. Wie in jedem anderen Bereich ist ist es so, dass die Operation immer an letzter Stelle steht. Ich gehe auch nicht zum Unfallchirurgen und habe mein Knie so ein bisschen kaputt und krieg gleich ein neues, sondern es sind vorher andere Behandlungen erforderlich. Und genauso ist es bei der Adipositas auch. Es müssen im Vorfeld eine Reihe von Therapien durchgeführt werden, die einer Operation vorausgehen müssen. Die sind dann manchmal so ein bisschen geknickt, weil sie gedacht haben, jetzt rufe ich an und jetzt geht das alles ganz schnell. Das tut es nicht und das ist auch nicht gut und das ist auch nicht sinnvoll. Das können wir aus unserer Erfahrung also definitiv so sagen. Das, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt, ist eben die professionelle Ernährungstherapie kombiniert mit einer Bewegungstherapie. Und da nicht auch, ich habe vor 2 Jahren mal Sport gemacht und jetzt mache ich ein bisschen Ernährung. Nein, das muss parallel laufen. Also multimodal nennen wir das.
Bevor wir aber darüber sprechen, noch der Hinweis, die App, von der Susanne Runden gerade sprach, ist die Patienta-App. Diese App ermöglicht Ihnen eine optimale Vorbereitung auf das Erstgespräch, das einfache Übermitteln von Unterlagen sowie auch das Ausfüllen von Fragebögen. Und das ganz bequem von zu Hause aus. Zudem erhalten Sie wichtige Infos zu Ihrer Behandlung. Die Nutzung, und darauf können Sie sich verlassen, ist sicher und absolut unkompliziert. Am besten, Sie laden die App im App Store oder im Google Play Store einfach runter und bleiben so stets gut informiert. Den genauen Link zur Homepage, den finden Sie in den Shownotes der Inhaltsangabe dieser Ausgabe von Herzblut und Heilkunst. Zurück zu den begleitenden Therapien im Vorfeld einer Adipositas-OP, nämlich zunächst einmal zur Ernährungstherapie. Hier ist einer der Ansprechpartner Olaf Tapkin. Im vorherigen Berufsleben war er Koch, heute Diätassistent.
Der Berufszweig an sich, der wird halt häufig falsch interpretiert, weil da das Wort Diät drin ist. Ernährungstherapeut ist eigentlich der richtige Begriff für den Berufszweig, weil wie auch Physiotherapeuten behandeln wir halt Erkrankungen und es muss nicht mit Diät verbunden werden, mit irgendwelchen Verzichten, sondern wir legen den Fokus eher darauf, was sollte mehr gegessen werden. Wir nehmen das Lieblingsgericht der Patienten, also die, die sich bei uns vorstellen, die dann vielleicht Sauerkraut mit Kassler und Klöße essen, das nehmen wir nicht weg, sondern wir sagen, iss mal vielleicht statt 2 oder 3 Würste lieber den Kassler, weil der deutlich fettärmer ist, nimm eine doppelte Portion Sauerkraut und lass die Klöße weg und nimm Kartoffeln. Also so haben wir die Hälfte an Energie bloß drin und es schmeckt trotzdem gut. Und wenn man die ganze Zeit nur am Verzichten ist, dann hält man das eine Woche durch, vielleicht 2, 3 Wochen. Also wer schon mal so eine Formula-Diät mitgemacht hat, nur Shakes trinken, das ist ja purer Verzicht. Das hält man keine 2 Wochen durch.
Ist das vielleicht auch der Schlüssel, dass es im Hirn tatsächlich irgendwann Klick machen muss, dass du an sich auf gar nichts verzichtest, sondern nur deine Prioritäten anders setzt?
Ja, das ist die Lebensstiländerung.
Wenn man sagt, du musst dein Leben ändern, dann klingt das immer so bedrohlich erstmal.
Ist auch was ganz Privates. Ernährungsprotokoll ist was ganz, ganz Privates. Also ich gehe ja nicht zu jedem in die Küche und gucke in den Kühlschrank. Das macht man nicht. Auch wenn man auf Besuch ist. Man guckt nicht in den Kühlschrank rein oder in die Vorratsschränke. Aber so ein Protokoll, da wird halt komplett offengelegt, was wird den ganzen Tag über gegessen. Ich gucke mir nicht mit einem roten Stift an, das darfst du nicht mehr, das darfst du nicht mehr.
Aber wie ehrlich sind denn die Leute?
Ja, auch das muss man häufig in Frage stellen.
Beschubsen sich da einige selber?
Es wird dann immer gesagt, naja, die Tafel Schokolade oder die halbe Tafel, die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Das war auch sehr spät, aber das sage ich lieber dazu.
Und diese vereinsamte Ecke von dem leckeren Schweizer Käse, ne, lass es 80 Gramm gewesen sein. Ja. 100 Gramm, aber mir waren noch nicht da.
Ja.
Das muss man aber dennoch aufschreiben.
Solche Sachen, wenn ein Protokoll geführt wird, muss halt alles mit rein.
Okay. Und wer nun sich sagt, naja, ich trinke ja an Süßgetränken eigentlich nichts mehr mit Kalorien. Also ich trinke nur noch Cola Light.
Naja, dann ist halt der Heißhunger trotzdem da. Und wir müssen von dem süßen Geschmack grundsätzlich runter.
Was kann ich machen gegen den Heißhunger?
Abwechslungsreich essen, regelmäßig essen und halt bewusst die Sachen zubereiten und nicht nur fokussiert auf Eiweiß. Also das ist ja jetzt im Moment überall im Trend. Ja, überall gibt es High-Protein-Puddings und was es da alles gibt. Aber im Endeffekt, es sollte eine gesamte Mahlzeit sein. Sich selber die Zeit nehmen und sich selber auch das wert sein, ein vernünftiges Gericht zu kochen.
Die Menschen trinken in der Regel, ich glaube, das kann man wirklich pauschal hierzulande so sagen, viel zu wenig Wasser.
Ja.
Es wird zu wenig getrunken, sie müssten an sich alle mehr trinken. Auf 3 Liter kommen wenige Leute.
Ja, ob man 3 Liter wirklich braucht, also 2, 2,5, das ist schon gut.
Es gibt Menschen, die schwören aufs Intervallfasten.
Ja.
Die so mit 12 Stunden anfangen, dann ausdehnen auf 14 Stunden, auf 16 Stunden.
Ja. das bringt bestimmt was, weil man erstmal eine Struktur hat, weil man nicht die ganze Zeit am Essen ist. Also im Endeffekt ist die Energieaufnahme entscheidend. Wir sollten am besten regelmäßig essen. 3 Mahlzeiten empfehle ich immer. Wenn man eine 4. Mahlzeit braucht, weil man einfach Hunger hat, dann sollte man was essen. Man darf auch mal Hunger haben, das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn man beim Intervallfasten jetzt so eine riesen Zeitspanne dazwischen hat, wo man nichts essen darf und sich das immer mehr verkneift, das hält man ja nicht auf Dauer durch.
Aber vielleicht ist der Trick beim Intervallfasten, dass du es irgendwann gar nicht mehr merkst. Also wenn du sagst,
soll's geben.
Wenn man 14 Stunden durchhält, ne? Also man isst zuletzt um, weiß ich, 18 Uhr, 19 Uhr oder sowas unter der Woche und hat pro Woche vielleicht ein Cheat Day. Dann kann ich mir das jetzt schon so ein bisschen zurechtlegen.
Ne? So individuell, so dass man das halt auf eine lange Zeit hinbekommt. Am besten ein Leben lang.
Bringt es etwas, wenn ich zum Beispiel sage, okay, 2-mal die Woche Fleisch, 2-mal die Woche Fisch, ansonsten Gemüse, Intervallfasten, ich verzichte auf Alkohol bis auf vielleicht 1-mal die Woche, 2-mal die Woche, wenn es hochkommt, Süßigkeiten lasse ich weg.
Ja.
Und ich bewege mich 20 Minuten am Tag.
Ein sehr guter Anfang.
Aber da sind wir noch nicht am Ziel.
Nee, es geht ja um die lange Zeit. Der Vorsatz, ich glaube, das hat jeder, einen guten Vorsatz fürs neue Jahr. Meistens ist es im Februar, dass die Fitnessstudios schon ein bisschen leerer werden.
Sie haben jetzt gerade schon sehr viele Tipps gegeben. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich helfe jetzt Menschen, die sich auf eine solche OP vorbereiten.
Ja.
Wie funktioniert das mit dem Ernährungsprotokoll?
Nee, das Ernährungsprotokoll an sich, ich streiche da nicht mit einem roten Stift irgendwas drin rum. Ich markiere ein paar Sachen, was gar nicht geht. So Weißbrot mit Nutella, da weiß jeder, da nimmt man jetzt nicht von ab.
Sagt man so.
Sagt man so. Ne? Aber allein, dass sie das aufschreiben und sich Gedanken machen über ihr Essverhalten. Also das hat den meisten therapeutischen Effekt, dass sie sich erstmal mit dem Essverhalten, mit dem jetzigen Essverhalten beschäftigen und erstmal sich das genau angucken. Ich frage auch jedes Mal, was haben sie selber drin gesehen? Was ist ihnen aufgefallen, als sie es geschrieben haben? Die wenigsten sagen mir, nö, habe ich so gemacht wie sonst auch. Also die wenigsten haben da gar kein Verständnis. Hm. Also die meisten haben sich schon sehr viel mit Ernährung befasst. Und auch das höre ich jeden Tag, wenn dann neue Patienten zu mir kommen, die dann sagen, ja, also ich könnte eigentlich auch ihren Job machen. Das ist, ich habe schon so viele Diäten durch. Ich bin schon Diätassistent. Ja, mit Sicherheit. Also dieses Low Carb und High Protein und was es da alles gibt. Aber im Endeffekt, wir müssen ja den roten Faden finden und ich muss sie ja vernünftig begleiten. Und auch, wenn es um OP-Vorbereitung geht, denen auch genauestens erzählen, was müssen die überhaupt dann beachten, dass eben keine Süßgetränke mehr funktionieren. Dass, wenn es zu fettreich wird, dass sie anschließend auch Verdauungsbeschwerden bekommen. Auch hinweisen, dass sich einiges im Körper verändert über die Ernährung. Wenn die das so weitermachen, dann nehme ich manchmal doch den gelben Stift. Da sollten sie aufpassen, wenn sie Pommes Mayo essen, dann 5-6 werden sie essen können. Aber es ist meistens zu fettreich. Mhm. Also da sind so ein paar Sachen, man kann das essen, man sollte sich darauf einstellen. Anschließend habe ich vielleicht ein bisschen Bauchrumoren oder auch mal Verdauungsprobleme.
Okay.
Und im Anschluss, halt nach der OP, zeigt sich dann, wie gut die das umsetzen konnten in den ersten Monaten. Und wenn dann Beschwerden da sind, dann können wir wieder reagieren und dann ja, können wir Abhilfe schaffen.
Die Operation macht ja den Patienten auch nicht von einem Tag auf den anderen schlank, sondern die Operation funktioniert ja nur so gut, wie der Patient nachher die Vorgaben umsetzt. Zu der Ernährungsberatung kommt eben die Bewegungstherapie, ein leidensgerechtes Sportprogramm.
Genau,
weil natürlich das Erste, was mir die Patienten sagen, Sport kann ich nicht machen, weil ich wiege ja viel zu viel. Aber jeder Patient muss es irgendwie hinbekommen, sich zu bewegen. Und wenn wir von leidensgerecht sprechen, dann gibt es zum Beispiel den schönen Ausdruck Hockergymnastik. Also Bewegung, die man im Sitzen durchführt. Oder aber ein moderates Walking. Ja, ich kann jetzt ja nicht von diesem Patienten verlangen, dass er jeden Tag 10 Kilometer läuft. Das kann man halt mit einem BMI von 50 nicht erwarten.
Das würden die Kniegelenke nicht mitmachen.
Genau, richtig. Da machen wir mehr kaputt, als dass wir dem Patienten damit helfen. Aber sie müssen halt verstehen, dass es ohne Bewegung eben nicht funktioniert. Auch nicht nach der Operation.
Wie lange dauert es denn, bis ich operiert werde?
Ich sage den Patienten immer so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr müssen sie rechnen, bis sie wirklich operiert werden. Das muss man realistisch sehen. Da brauche ich immer viel Zeit, den Patienten klarzumachen, dass ja die Operation nicht das Ende und auch nicht der Anfang ist, sondern dass sie sich ja schon mitten in der Behandlung befinden. Und mit dem ersten Telefonat und mit der Infoveranstaltung haben sie ja schon ganz großen Schritt gemacht in die richtige Richtung.
Nämlich den Mut und die Kraft aufzubringen, das eigene Leben wieder deutlich und spürbar lebenswerter, gesünder und vor allem auch leichter zu gestalten. Damit kommen wir zur OP. Hier ist Dr. Ralf Weise gefragt, der uns zunächst einmal erzählt, wie diese Adipositas-OP überhaupt abläuft.
Sehr strukturiert. Also wir machen ja relativ viele solche Eingriffe. Es gibt verschiedene Eingriffe, die weltweit zurzeit zum Einsatz kommen. Etwa 4-5 verschiedene Eingriffe, die aber vom OP-Ablauf erstmal relativ gleich ablaufen. Das heißt, jede OP findet in Vollnarkose statt. Heutzutage operieren wir das in Schlüssellochtechnik. Also wir müssen nicht den Bauch aufmachen, um jetzt das zu operieren, was wir operieren wollen. Es wird immer am Magen etwas operiert. Das heißt, der Magen wird, wenn Sie so wollen, künstlich verkleinert in verschiedenen Techniken. Und häufig wird dann auch der Dünndarm anders angeschlossen. Also wir machen Umgehungskreisläufe oder Bypässe. Und das ist auch das Häufigste, was wir hier durchführen. Also eine Verkleinerung des Magens und ein Bypass des Dünndarmes. Und da gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten. Und was wir bei welchem Patienten anwenden, hängt auch von einigen Faktoren ab. Die OP selber dauert etwa eine Stunde, plus minus 20, 30 Minuten. Das hängt dann wieder davon ab, wie es im Bauch aussieht, ob jemand schon voroperiert worden ist zum Beispiel, ob es viele Verwachsungen gibt, die wir erstmal lösen müssen, um die Anatomie zu sehen, ob die Leber noch sehr groß ist zum Zeitpunkt der Operation. Wir operieren ja Patienten mit einem Gewicht von 130, 140 Kilogramm aufwärts auch bis 250 Kilo. Und da können Sie sich vorstellen, dass natürlich beim Patienten mit 250 Kilo auch im Bauch das anders aussehen kann als bei jemandem, der noch relativ leicht ist.
Man sagt immer, das Bauchfett ist das Gefährlichste. Mhm. Können Sie uns erklären, warum?
Das Bauchfett ist nicht das, was in der Bauchdecke ist, sondern das, was im Bauch ist, weil das nämlich vor allen Dingen sich auch in den Organen ansiedelt und dadurch auch die Funktion der Organe mit beeinflusst. Die Leber ist da in erster Linie zu nennen. Das heißt, übermäßiges Fettgewebe in der Leber kann auch zur Leberzirrhose, also zum Umbau der Leber mit schlussendlich Funktionsverlust führen. Und das ist genau das Fett, um das es geht. Das Fettgewebe im Bauch, in dem sogenannten Meso, also in dem Fettgewebe, das auch den Darm versorgt oder an dem der Darm hängt, ist auch aktiv und kann auch dafür sorgen, dass eben Folgeerkrankungen, kardiovaskuläre Folgeerkrankungen, aber eben auch die Organe darunter leiden und dann Funktionseinschränkungen entstehen.
Nach der OP wird der Patient sehr schnell mobilisiert. Das geht hier im Adipositas-Zentrum Nordwest ruckzuck.
In der ersten Stunde nach der Operation. Also wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Patienten frühzeitig mobilisiert werden. Jeder Patient kommt nach einer Operation in den Aufwachraum, egal ob sie eine ambulante oder stationäre OP durchführen. Bei uns ist das so, dass die Patienten in der ersten Stunde nach der Operation aus dem Bett geholt werden. Also sie müssen vor dem Bett stehen, das können sie auch, da gibt es kein Problem mit. Wir führen auch eine lokale Betäubung durch zum Zeitpunkt der Operation im Bereich der Wunden, das heißt auch die kleinen Wunden. Wir machen ja nur Wunden, die so etwa 1 Zentimeter groß sind. Tun dann auch nicht so weh, dass die Patienten dadurch gehindert werden, sich zu mobilisieren. Richtig Schmerzen im Bauch werden sehr selten angegeben. Die meisten beklagen dann so am ersten Tag mehr so ein Druckgefühl im Oberbauch. Später auf Station müssen die Patienten auch weiter mobilisiert werden, nie alleine, weil natürlich die erste Mobilisation nach einer Narkose auch mal Kreislaufprobleme machen kann, sondern erstmal auf der Bettkante sitzen bleiben, gucken, was der Kreislauf macht. Und dann vorsichtig bewegen, zumindest im Zimmer, gelegentlich auch auf dem Flur. Es gibt aber viele Patienten, die auch am Nachmittag, wenn sie vormittags operiert worden sind, dann schon vor der Tür stehen. Raucher zum Beispiel. Rauchen ist natürlich nicht gerade gesundheitsförderlich und auch nicht gut für die Wundheilung. Aber es hat den einzigen Vorteil, es mobilisiert die Patienten.
Komm mal vor die Tür.
Ja.
Sie sagten eingangs, Adipositas ist ein gesellschaftliches Problem geworden. Ein großes, ein wachsendes auch. Warum?
Ja. Gerade, ich kann ja am besten, sagen wir mal, die Resonanz der deutschen Gesellschaft, was die Adipositas angeht, mitverfolgen. Und da ist es immer noch so, dass Adipositas doch zu einer gewissen Stigmatisierung führt. Also jeder Patient, der betroffen ist, weiß, wovon ich rede, glaube ich. Und das bedeutet ja, dass die Erkrankung, die chronische Erkrankung in der Bevölkerung nicht angekommen ist. Und das macht aber die Behandlung der Patienten natürlich noch schwerer. Und das gilt nicht nur für den Nachbarn oder für die Freunde, die vielleicht sagen, jetzt hör mal auf zu essen und beweg dich mehr. Denn so einfach ist es eben nicht. Ohne professionelle Hilfe schaffen das die Betroffenen nicht, sondern es sind leider auch viele Kollegen und niedergelassene Kollegen, die auch das immer weniger, aber doch immer noch welche, die das auch noch ähnlich sehen. Und das ist problematisch. Und wenn ich sage, es ist ein gesellschaftliches Problem, dann spielt die Politik eine ganz entscheidende Rolle. Also, dass man nicht die richtigen Weichen stellt, um dieses Problem mal an der Wurzel zu packen.
Was wäre denn, wenn man das Problem an der Wurzel packte?
Man muss versuchen, in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man sich gesund ernährt und dieses Problem in den Griff kriegt. Das fängt im Grunde vor der Geburt schon an, also mit der Ernährung der Eltern, mit der Art und Weise, wie wir Reklame machen, zum Beispiel für schädliche, zuckerhaltige Nahrungsmittel zum Beispiel und all solche Dinge. Es gibt ja Verbote für alles. Es gibt in der Stadt Verbote, was die Geschwindigkeit angeht. Ich darf hier nur 30 fahren und darf 50 fahren. Und es muss, was diese schwere Erkrankung angeht, vielleicht dann auch mal Riegel geben, was zum Beispiel den Anteil an Kohlenhydraten in gewissen Nahrungsmitteln angeht. Oder die aktive Bewerbung dieser Nahrung, gerade natürlich mit der entsprechenden Zielgruppe. Wenn Sie nachmittags Fernsehen anmachen würden und dann sehen Sie ganz genau, welche Zielgruppe da angesprochen wird mit irgendwelchen extrem zuckerhaltigen Nahrungsmitteln.
Wir haben ja Tausende von Patienten mittlerweile schon operiert. Wir sind ein Exzellenzzentrum. Wir wissen, was wir tun. Und es gibt so, so viele Patienten, die so dankbar sind, dass sie operiert wurden, die mir sagen, nee, also mein Geburtstag ist mein OP-Tag. Da feiere ich jetzt immer Geburtstag. Oder die zum Beispiel sagen, ich habe einfach ein ganz, ganz neues Leben. Da sind Dinge, die ich vorher nicht machen konnte. Ich konnte nicht ins Flugzeug, weil ich konnte in diesen Sitz nicht rein. Ich bin auch nicht in Urlaub gefahren, weil ich Angst hatte, ob das Bett mich vielleicht überhaupt hält. Ich bin auch nicht ins Schwimmbad gegangen, weil ich gedacht habe, alle gucken mich an und habe mich das nicht getraut. Ich habe mich auch nicht getraut, essen zu gehen. Wenn, dann haben wir immer nur bestellt, weil ich mich nicht getraut habe, mich in dieses Restaurant zu setzen. Ich habe gedacht, immer alle gucken mich an. Ist ja vielleicht auch häufig so. Es gibt einfach dann diese Patienten, die uns dann im Bereich der Nachsorge sagen, dass auch die Vorbereitung und diese Zeit davor, jetzt, wo sie es hinter sich haben, dass sie einsehen, dass das so, so wichtig ist. Die Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle, wenn ich plötzlich in den Spiegel schaue und ich bin nicht mehr die Dicke. Das macht ja was mit den Menschen. Um eben nachhaltig von dieser Operation zu profitieren, müssen sie sich entsprechend vorbereiten.
Herzlichen Dank für diese Einblicke. Susanne Runden, Dr. Ralf Weise und Olaf Tapkin. Mehr und weitergehende Informationen zum Thema Adipositas-Behandlung im Adipositas-Zentrum Nordwest, hier im St. Marien-Hospital, finden Sie, wie gesagt, auf der Homepage. Der Link steht in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, Kommentare schreiben möchten, wir freuen uns darüber, nutzen Sie dazu die Kommentarleiste. Genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, auf Wiederhören am nächsten Freitag. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.